ich mag Menschen zu beobachten und selbst auch mich. Ich denke auch nicht immer so nur geschlechtlichen Bereich. Aber was ich doch empfinde, ist auch eigene Erfahrung, dass die in der Gesellschaft und in der Position von Frauen, Mädchen immer noch nicht wirklich berücksichtigt ist. Und was diese Tatsache angeht, möchte ich in meiner Kunst auch die neue Form der Darstellung von Weiblichkeit mich widmen.
Sagt die japanisch-schweizerische Künstlerin Leiko Ikimura, die ich für den Podcast Lange Ohren getroffen habe, um mit ihr über ihre magisch verschlüsselten Arbeiten zu sprechen und über Zeitreisen, auf die wir euch hier in der Albertina ja immer wieder gerne mitnehmen wollen. Mein Name ist Clarissa Stadler, ich bin Journalistin und Autorin und sage herzlich willkommen, Leiko Ikimura.
Danke.
Es ist ein schöner Kontrast, wenn man erst durch das Besuchergewimmel geht, das in der Albertina ja eigentlich zu allen Zeiten herrscht, dann die elegante Kassenhalle durchquert, um schließlich in die Ausstellung Motherscape zu gehen. Es ist deswegen so bemerkenswert, weil sich sofort eine Entschleunigung einstellt. Man wird von einer rätselhaften Ruhe erfasst und das liegt an den Bildern, Skulpturen und Zeichnungen, die Leiko Ikimura hier arrangiert hat. Und es beginnt ja schon die Verwunderung, wenn man auf dem Weg in die Ausstellung geht, durch einen Säulengang, den die Besucher hier gut kennen. Da standen früher so männliche Büsten aus historischen Zeiten. Ja, und da hat sich auch schon einiges getan, denn diese Büsten sind weg und es sind wunderbare Skulpturen von Leiko Ikimura zu sehen. Der Titel heißt Motherscape. Leiko, was bedeutet denn dieses Wort?
Man kann mit verschiedenen Aspekten assoziieren. Es ist nicht Mutterschaft. Es geht nicht um Mutter und Kind. Es ist eine umfassende oder vielleicht erweiterte Sinne von Muttersein, das mit dem Geschlechtlichkeit weniger zu tun hat, sondern es ist eine universale Energie. Es geht um kosmische Energie. Es geht um Kreativität, es geht um Schöpferische und vielleicht geht auch um mich.
Wenn wir uns diese Motherscape eben als eine universelle Landschaft, als eine auch vielleicht Seelenlandschaft vorstellen, sprechen wir über diese Landschaften, die ja immer wieder auf deinen Bildern zu sehen sind. Das sind keine erkennbar topografischen Orte, die man jetzt zuordnen kann, dass man sagt, das ist dieser Berg oder ich kenne diesen See, sondern es sind, also ich empfinde so Seelenlandschaften mit Farben, die sehr verwaschen sind, ineinander übergehen, keine Ränder haben, sondern so ein bisschen ausfransen. Und immer wieder entdeckt man dann so mysteriöse Wesen da drinnen, oft erst auf den zweiten Blick, wenn man genau hinguckt. Was sind das für Wesen? Sind das Geister? Sind das Tiere?
Seelenlandschaft ist sehr schön, was du sagst. Und ich glaube schon, eine innere Welt spiegelt. Es kann natürlich alles sein. Es ist eine, geht aber um Verwandlung und dadurch auch eine Transformation, die von einem Felsen zu einem Mensch werden kann, dem Mensch zu Tiere, die Tiere zu Pflanzen, Bäume. Die Bäume vielleicht verwandeln sich in Wolken, die Wolken im Fluss, Fluss ins Meer, so dass die alle Naturgeschehen oder Elementen, die sind zusammen verbunden.
Die Landschaften, die man da sehen kann, die erinnern mich teilweise an alte japanische oder chinesische Holzschnitte. Vor allem dieses sehr, sehr schöne, zentrale, dreiteilige Werk mit dem Titel Tokaido und auch Genesis heißt ein Bild. Den Tokaido, das habe ich nachgelesen, den gibt es wirklich. Das ist eine wichtige, früher mal war es eine wichtige Straße oder vielleicht auch Handelsroute, so genau weiß ich es ja nicht, vielleicht hören wir da mehr. Kannst du uns zu dieser Arbeit und im Speziellen zu Tokaido etwas erzählen?
Diese drei Bilder, diese großformatige Bilder, die sind schon auf wie eine Reise. Es ist, wie du sagst, es ist keine topografische Merkmale, es sind naturassoziative Elemente. Und dadurch ist es eine drei Bilder, die horizontal sich entwickeln. es hat schon eine Assoziation von einer Reise, eine große Reise. Und das war in jener Zeit, Edo-Zeit in Japan. Der Tokaido wurde dann wie eine damaligen, wie eine Autobahn, aber nur mit Menschen und Pferde. Das ist eine beeindruckende Straße, weil es Japan ist eine länglich so orientierte, von Norden bis West, Süd, in der Richtung eigentlich eine langgezogenes Land. Und da ist das von einem Tokio bis zu westlichen, zum Beispiel über Nagoya, Kyoto und geht noch weiter bis zu der Richtung Kyushu. Daher geht es aber nicht, dass es für mich wichtig ist, dass hier zu sehen Tokio ist oder hier den damaligen Nagoya oder Kyoto ist, sondern es ist eine Metapher der unsere Werdens und auch große Reise als Leben, große Reise als Künstler. Und das kann unterschiedlich beinhaltet sein.
Dieses Bild gefällt mir wirklich sehr gut, dass man sich wie eine historische Autobahn vorstellt, weil wahrscheinlich waren tatsächlich sehr, sehr viele Menschen unterwegs auf dieser großen Straße.
Genau.
Du hast gerade angesprochen, dass es um diese Transformation geht, dass Berge, Bäume, Himmel, Wolken, alles ineinander fließen kann. Mhm. Diese Verbindung zwischen Mensch und Natur ist ja in der heutigen, modernen, westlichen Welt teilweise leider sehr verloren gegangen. Du kommst dann aus der japanischen Kultur. Ist das eine Kultur, die mit Shintoismus und Buddhismus der Natur von Haus aus viel näher steht?
Ja, absolut. Shintoismus ist eine wichtige Volksreligion, ist eine Form der Animismus. Es ist so, dass alle Lebewesen, aber sogar auch Steine, Berge, alle beseelt sind. Und diese Idee gefällt mir sehr gut. Und in unserer Zeit, der krisenhaften Zeit, finde ich genau diese Philosophie sehr wichtig. Und es ist nicht irgendwie altertümlich.
Ist dieses Bewusstsein auch heute in der modernen Welt, im modernen Japan, so gegenwärtig, dass man auch wirklich sagt, okay, diese Bäume sind mir wichtig, weil sie sind Wesen, oder Achtung, in diesem Berg wohnt ein Wesen und deswegen bauen wir die Straße vielleicht weiter hinten oder so?
Ja, doch. Es ist nicht so pathetisch, also auch nicht so, dass dann einer mit der Zeigefinger, aber es ist in alltäglichen Leben verankert.
Das finde ich wahnsinnig schön, also weil es eigentlich kommt mir vor, hier ein bisschen fehlt. Ich kann mich erinnern, es wird jetzt ganz kurz persönlich, aber als ich Kind war, haben wir mal wo gewohnt, da war eine lange Allee, wirklich eine lange Straße mit Kastanienbäumen, und ich war ein Schulkind und ich bin einmal aus der Schule nach Hause gekommen und da waren die Bäume alle gefällt.
Oh,
also sowas würde
es heute. Weh.
Es war wirklich ein zentraler Schock in meiner Kindheit. Mhm. Niemand hat das verstanden. Heute würde das nicht mehr erlaubt sein. Aber also sowas wäre in Japan unmöglich.
Ich hoffe ja. Es gibt sicherlich so Fälle, wo es dann nicht so toll laufen, so dass sie dann tatsächlich heute so eine Autobahn bauen, dass die alten Häuser weggetragen werden oder sogar zerstört werden oder die Bäume, das dann nicht mehr weiter existieren. Das natürlich gibt es. Aber der Gesamt, eine lange Tradition und im Alltag schon, wie ich erzählt habe, verankert ist, ist etwas, in vielen so kleinen Details kannst du diesen Aspekt entdecken. So dass zum Beispiel, wenn du um die Ecke gehst und die Straße, auf die Straße, da gibt es einen Stein. Und der Stein hatte irgendwie so eine, mit den Schriften verbunden oder mit einem Stoff. Es gibt eine gewisse, fast wie ein kunstanmutende Requisiten. Und das ist nicht so die Religion wie Buddhismus oder der Katholizismus, sondern es ist sehr nah dem unserem Leben. Und das kannst du immer wieder entdecken. Aber wahrscheinlich sind die Japaner selbst, die dort wohnen, nicht immer dessen bewusst. Das passiert und ist da. Und so bin ich auch so groß geworden.
Kommen wir vielleicht einmal zu deinem Leben, zu deiner Biografie und deiner künstlerischen Reise. Du bist in Japan geboren, hast zunächst spanische Literatur in Osaka studiert und bist 1972 nach Spanien ausgewandert oder dorthin gereist, um dort auch weiter zu studieren. Die 1970er Jahre in Spanien, was war das für eine Zeit?
Es war eine besondere Zeit und auch abgeschnitten aus der restlichen Welt, kam mir vor. Der Franco hat ja noch regiert. Ja, und eine Art Diktatorship. Aber ich habe es nicht so empfunden. Seltsamerweise, ich war in Andalusien und die Menschen waren sehr offen. Und ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass sie so eine, unter der großen Pressure leiden würden. Allerdings ist schon klar, dass eine gewisse Freiheit in Bezug auf die Meinungsfreiheit war wahrscheinlich so nicht vorhanden. Allerdings, mein Spanisch war nicht so entwickelt, dass ich dann solche komplizierte Diskussionen haben musste, sondern ich war elemental akzeptiert als Mensch. Das fand ich sehr schön. Das heißt, jenseits solcher Ideologie oder so, es gab einen Mensch zu Mensch und Mensch zu Donkeys von mir aus. Also das war eine andere Zeit, als ob ich dann 200 Jahre zurückgegangen wäre. Und ich fand das so bereichernd, diese Zeit zu erleben, die ich vielleicht, ich einzige Fremde war. So in der Umgebung in Sevilla.
Wie bist du denn überhaupt als Japanerin in deiner japanischen Kultur überhaupt aufs Spanische und auf die spanische Geschichte und die spanische Literatur gekommen? Warum hat dich, wie hast du das gefunden oder was war dein ursprüngliches Erlebnis damit?
Ich bin natürlich nicht als Japanerin nach Andalusien gegangen, sondern einfach als Mensch. Und ich war natürlich, das war mein Wunsch, als ich dann studiert habe. Ich habe spanische Sprache studieren wollen und mittendrin habe ich da abgebrochen, weil die Sprache lernen ist schon besser in dem eigenen Land oder wo die Muttersprache zum Beispiel Spanisch ist. Und daher bin ich einfach in Spanien gelandet, wo anderes hätte auch sein können.
Aber wieso bist du, warum hat dich Spanisch so angezogen? Weißt du das noch oder war das
einfach
plötzlich
da? Ja, ich war eigentlich war damals, also ich bin ein 68 Jahren Kind, das heißt einfach diese Studentenbewegung, Existenzialismus und all das war mein quasi so ein gedankliches Feld. Das hat mein Leben geprägt und die auch eine, sagen wir mal so, nicht Befreiung allein, sondern der Selbstbestimmung meines Wegs, nicht von der Familie, nicht davon, was die Gesellschaft erwarten würde von mir, sondern ich gehe meinen Weg. Das war eine ganz klare Entscheidung und schon als Kind, ich habe gesagt, ich werde nie heiraten oder so. Als Kind wollte ich nicht so werden wie meine Mutter oder wie meine Tante. Das war ganz klar und daher und gleichzeitig war abenteuerlustig. Ich hatte keine Ahnung, wohin ich gehe und warum ich nach Spanien, warum nicht woanders, warum nicht nach New York.
Was hat dich einfach dorthin gezogen?
Ja. Es ist passiert.
Du warst ein rebellisches Kind, hast dann zur Franco-Zeit in Spanien gelebt und hast aber dann nochmal eine erstaunliche Veränderung gehabt, weil du bist dann von den Sprachstudien weg und hast die Malerei für dich entdeckt. Wie ist das passiert?
Auch sehr viele Zufälle. Also die zum Beispiel, ich bin begegnet in Granada mit einem Bildhauer. Ich habe dann ihn besucht immer wieder und dann habe ich so eine Ecke gefunden, wo ich was modellieren könnte und gezeichnet habe, ganz natürlich. Und dann hatte er, das war ein älterer Herr, und er war nicht unbedingt so eine Art sogenannte Künstler, so wie wir kennen, sondern er war ein Handwerker. Und ich liebte diese Atmosphäre, dass jemand handwerklich was macht. Aber eines Tages hat er mir gesagt, ich soll doch vielleicht nach Sevilla gehen und studieren. Und ich habe gedacht, ja, why not? Und so hat sich eine Sache nach dem anderen ergeben. Ich war plötzlich in Sevilla in der Kunstakademie unter den zehnfachen Kandidaten, habe ich dann diese Prüfung geschafft und da war ich drin in der Akademie.
von Spanien gab es dann plötzlich die Entscheidung, in die Schweiz zu gehen und von dort dann nach Berlin und Köln.
Es gab immer wieder so eine menschliche Begegnungen und auch eine durchaus eine interessante Beziehung, die dann mich dann vielleicht in die Schweiz gelockt hat. Und in der Schweiz habe ich dann auch entdeckt, dass andere Möglichkeiten als in Spanien. Ich habe in Spanien studiert. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass kaum Möglichkeiten, weiter selbstständig zu werden. Und mein Instinkt sagte, als Frau selbstständig zu werden, ohne männlichen Support, ist dann wichtig, dass ich selbst auch finanziere, selbst auch finanzieren muss. Insofern war dieser ökonomische Gedanke schon sehr früh da. Das heißt, ich möchte nicht nur sprachlich weiter lernen, aneignen, andere Kulturen, aber auch selbstständig zu werden, auch finanziell. Mhm. Das war in Spanien nicht möglich. Als ich das gemerkt habe, dann bin ich in die Schweiz gereist und dort geblieben, als ich dann auch Jobs bekommen habe. Und so habe ich dann mein Künstlerdasein selber finanziert. Das ist der Beginn. Und da war eine sehr klare Entscheidung, ich will als Künstler oder Künstlerin mich verwirklichen. So hat es angefangen in Zürich.
Du hast am Anfang erzählt, dass du eben immer schon handwerklich gearbeitet hast und arbeiten wolltest. Dann haben wir ganz am Anfang unseres Gesprächs über deine Ballerei gesprochen. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil deiner Arbeit, denn du bist vor allem auch eine großartige Bildhauerin. Die vielleicht berühmteste und auch spektakulärste Figur ist eine 3,5 Meter hohe Bronzearbeit, die ein Wesen darstellt. Das sieht aus wie halb Frau, halb Tier, vielleicht ist es auch eine Göttin. Jedenfalls hat sie einen Januskopf, also zwei Gesichter, wenn man um sie herum geht, Hasenohren und einen Unterleib, der wie eine hohle so Krinoline, also so ein Reifrock aussieht, der ist vorne geöffnet. Das heißt also, dass er eigentlich fast wie eine halboffene Höhle darstellt. Mhm. Man kann sich vorstellen, dass vielleicht Kinder sogar da reinkriechen könnten. Das hat sowas von so einem kleinen Schutzraum. Diese Arbeit heißt Usagi Kanon, wenn ich das richtig ausspreche. Und hier in der Ausstellung ist sie in einem fast sakralen Raum platziert, wunderschön auch aufgestellt. Im Hintergrund ist es so ein fließender Screen. Es hat tatsächlich eine kosmische Stimmung in diesem Raum. Gerne würde ich mehr über Usagi Kanon wissen.
Also Usagi heißt Hasen und in Japanisch. Und Kanon ist so eine göttliche Figur in der buddhistischen Religion. Und ich habe diese beiden Worte zusammen verbunden, um auch gewisse Dinge nur so ohne zu übersetzen in Japanisch als solche, weil ich diese phonetische, also den Klang sehr schön fand. Und darüber hinaus war dieses hybrides Wesen in unserer Zeit, vielleicht hat das eine gewisse Wirkung. Und in der Tat, ich arbeite schon mehr als 10 Jahre an dieser Figur. Und in der letzten Zeit kommt das eine große Echo, große Wirkungs, auch so eine Response, was mich sehr freut. Und dadurch ist das eine sehr holistische Figur mit sehr vielen unterschiedlichen Bedeutungen, aber auch Offenheit, weil du kannst nicht sagen, diese Usagi-Kanon ist so oder bedeutet so und so, sondern es ist offen den Zuschauern, aber auch interaktiv. Die Menschen können hineingehen, aus etwas erleben. Die können in dieser Dunkelheit sein, aber es gibt Licht. Es gibt von innen durch diese Löcher einfach eine sehr beinahe so sternerinnernde kosmische Atmosphäre. Und das ist für mich eine interessante Entwicklung und auch Fügung, die in der letzten Zeit, dass diese Art von Figur doch Menschen erreichen kann. Und das berührt mich auch. Und jetzt in der Arbetina habe ich diese besondere Präsentation, dass dann diese Figur in diesen Bereich ist, da geht man so tiefer und du entdeckst du aber den Himmel, so diese Art der oben und unten, das dann verbindet auch. Diese Usagi hat ja sehr spitzige Ohren, das geht ja gen Himmel.
Wie ein Sender in den Himmel, oder?
Ja, genau, und der Verbundenheit mit der Erde. Und das sind so vielfältig auch bedeutungsgeladen, aber nicht eine eindeutige Symbolinterpretation.
Jetzt stellst du es ja so als eine archaische, magische Figur dar, als etwas, das eben, wie gesagt, Himmel und Erde verbindet. Es ist jedenfalls, es ist nicht ursprünglich religiös konnotiert, aber ich, die ich sozusagen aus einem hier westlichen katholischen Umfeld komme, muss sofort an die, so eine Schutzmantel-Madonna denken. Kennst du diesen, kennst du diese Art?
Ja, klar.
Das ist
Piero della Francesca und so.
Es gibt eine, in der christlichen Ikonografie eine sehr, sehr starke Figur, die ja im Mittelalter irgendwann entstanden ist und dann ganz, ganz viele Variationen hat. Ist diese Assoziation für dich okay, dass man eigentlich sozusagen mit deiner garantiert nicht christlichen Figur, aber sozusagen hier an Dinge erinnert wird, die aus unserem Kulturraum kommen?
Ja, absolut. Sogar willkommen. Das ist das Schöne. Das ist das wirklich Schöne, dass die unterschiedliche Religion oder auch Denkweise zusammenkommen und fließt.
Also sagen wir mal, nennen wir diese schöne Figur vielleicht eine Schutzhäsin. Du hast selbst das Wort, also du hast das Hasenhafte ja selbst ins Spiel gebracht. Was verbindet man denn im asiatischen Raum mit dem Hasen oder auch einem weiblichen Hasen? Und natürlich ist es auch lustig, dass die Albertiner ja auch im Zeichen des Hasen stehen. Bist du also hier gerade richtig gelandet mit der Figur?
Ja, es freut mich sehr. Der Albertiner, auch Dürers Hase, also so fast eine Symbolfigur für das Museum hat und dass die Menschen, die besuchen, auch genau das auch lieben. Und irgendwie ist eine sehr schöne Zusammenkunft. Aber sagen wir so, Usagi, wie gesagt, diese Hasenfigur, ist nicht so, dass das bestimmte Symbolik, die eine bedeutungsgeladene, sondern es soll auch spielerisch gedacht sein. Und natürlich, ich erinnere mich an meine Kindheit, was diese Tiere dann für uns verschiedene Mythen oder mythologischen Geschichten erzählt wurde. Die habe ich geliebt. Aber es ist nicht eine, sagen wir so, was ich meine, ist nicht unbedingt so eine Symbolcharakter, was diese Figur bedeuten soll, sondern bedeuten kann, aber auch das dem Zuschauer offen steht. Und ist eine starke assoziationsmögliche Figur. Darum geht es für mich. Das heißt einfach, ich erinnere mich natürlich an meine Kindheit mit sehr vielen Erzählungen. Also es gibt eine gewisse Narrative und auch Erzählungen, aber ist nicht eindeutig.
Mhm. Bist du zufällig im Zeichen des Hasen geboren? Weil eben,
stimmt, ja, doch.
Wirklich?
Ja.
Das habe ich jetzt wirklich nur geraten.
Doch, eher vergessen. Ja.
Das ist ja wirklich lustig, ja, na, dann passt es ja perfekt.
Aber im Westlichen bin ich Löwin.
Ja, ich auch. Aber ich bin kein Hase, ich bin ein Pferd. Du hast ja immer wieder so Hybridfiguren geschaffen, ich sage jetzt mal Hybridfiguren, und zwar aus unterschiedlichsten Materialien, aus Bronze, Keramik oder eben auch sehr schön aus Glas. Ich meine damit eben Mischwesen, die haben sowohl menschliche als auch tierische Anteile. Manchmal haben auch die Figuren ein Tier im Arm, tragen es wie ein Baby zum Beispiel, haben dafür keinen Kopf. Es gibt also alle Möglichkeiten. Du hast gesagt, du hast in deiner Kindheit viele Geschichten über Tiere gehört, aber welche tiefere Bedeutung haben Tiere für dich auch im heutigen Leben?
Es ist nicht Mensch und Tiere, sondern der Mensch ist Tiere und Tiere ist Mensch. Und diese Fusion, es geht um die Einheit, es geht, ja, für mich berührt mich, dass die alle Lebewesen sehr verbunden sind. Und das ist genau der Punkt, dass das nicht illustrativ werden kann. Mhm. Es ist aus mir geboren, tierische Motiv, also Tierwesen, sagen wir so, diese Wesenhaftigkeit, das sind wir auch selber in der, unserer Entwicklung. Die Menschwerdung ist ja ein lange, lange Prozess. Aber wir sollten nicht mit dem Mensch da sein, als ein Top der, der gesamte Universum, mit einer gewissen selbstverständlich Arroganz da sein. Wir müssen das in Frage stellen.
Die Welt, die du in deiner Kunst erschaffen hast, ist weiblich. Sie wirkt weiblich, zumindest auf mich. Auch die liegenden Figuren, liegende Köpfe, Gesichter. Ich nehme immer Frauen oder Mädchen eigentlich wahr. Manchmal auch so eben madonnenhafte Figuren, haben wir schon besprochen. Mhm. Teilweise auch Wesen, die vielleicht gar kein Geschlecht haben. Aber keine Männer, zumindest sehe ich keine. Wo sind die Männer in deiner Kunst?
Ist schon versteckt da. Gut, muss versteckt. Entdecken. Ja, ich glaube, zum Beispiel männliche Aspekte ist ja auch dieses Verwirklichung von Ideen, eine Visualisierung. Dieser Wille ist natürlich schon, man kann auch als männlich bezeichnen. Aber warum ich dann Motherscape nenne, ist einfach, vielleicht gibt es eine Schöpfung, die nicht nur patriarchalischen Prinzipien entsprechen, sondern es gibt dann diese Kreativität oder schöpferische Prozess, vielleicht auch weiblich zu konnotieren. Ich weiß es nicht. Das sind einfach die Fragen, die ich in dieser Ausstellung auch stelle. Mhm. Und ich finde, dass einfach nicht einfach nur die Darstellung von Männern männlich ist. Mhm. Für mich ist das viel komplexer. Die Zwischenstufe zwischen diesen zwei Polen, der Weiblichkeit und der Männlichkeit, ist ja, heißt ja noch lange nicht sofort männlich und Frau. Also Männer und Frauen, die sind ja, wir leben mit diesen unterschiedlichen Abstufen oder Kombination. Und das macht mich neugierig. Ich mag Menschen zu beobachten und selbst auch mich. Ich kann nicht so eindeutig sagen. Ich denke auch nicht immer so nur geschlechtlichen Bereich. Aber was ich doch empfinde, ist auch eigene Erfahrung, dass die in der Gesellschaft in der Position von Frauen, Mädchen immer noch nicht wirklich berücksichtigt ist. Und dass diese Tatsache angeht, möchte ich in meiner Kunst auch die neue Form der Darstellung von Weiblichkeit mich widmen. Also vielleicht tue ich damit auch eine Möglichkeit offen. Was ist das? Gibt es sowas? Ja, also wenn man Kunstgeschichte sieht, dann sehen die ja meistens männliches Wesen, die dann in der Vordergrund steht, der vom Gott angefangen bis zu alles und der ganze Korridor mit diesen großartigen großen Männern, die wie alle heißen, ja, wie Julius oder Cäsar oder alle. Ich finde es großartig, aber ich wollte mal diesmal eine andere Weg oder andere Einladung mit den komischen Figuren, die das vielleicht nicht so pathetisch, pathologisch männlich ist.
Deswegen hast du auch eine wahnsinnig schöne Serie, die heißt Girls. Und das sind tatsächlich teilweise auch freche Girls, schlimme Mädchen, ja, aber genau. Eben auch lustige Mädchen. Und die bringen tatsächlich frischen Wind hier in
der Albertina.
Geschlechterdiskussion.
Ja, genau, im Museum. Das finde ich auch gut. Ich meine, es gibt schon natürlich immer die Frauendarstellungen von Künstlerinnen. Aber ich glaube, mein Weg ist nochmal sehr speziell und sehr anderes, weil ich benutze nicht Realitätsbezug. Ich benutze nicht unbedingt Fotografien oder Medien, sondern es schöpft aus mir selbst. Und darum geht es. Und das finde ich schön, wenn dadurch auch viel mehr Universalität gibt und dass die diese berührt werden, unabhängig von Kulturen, Sprache, Geschlecht.
Damit schließen wir den Bogen dieses Gesprächs eigentlich sehr schön. Wir sind am Anfang durch den Säulengang mit den kleinen hybriden Wesen in deine Ausstellung gegangen und wir verlassen diese Ausstellung auch wieder mit ja, Figuren, die sich aller Geschlechtlichkeit entziehen, die aber einen Witz haben und die auf alle Fälle dort die Männerbüsten abgelöst haben. Wenn du jetzt hier in Wien gelandet bist, eine Stadt, die gerade zur letzten Jahrhundertwende ja sich fast fieberhaft dem Japonismus verschrieben hat, wie empfindest du das? Was hast du für eine Beziehung zu dieser Stadt und auch zu ihrer Kunst?
Ja, also vor 100 Jahren ist halt tatsächlich diese Wiener Schule oder wie sagt man das, Wiener Werkstatt und all das, der Bedeutung der Kraft, also Handwerk. Und ich weiß nicht, ob das dann nicht nur, also aus Japan, aber der Japonismus damals war so sehr prägend in Paris und vielleicht in Wien unter anderem. Natürlich gibt es sicherlich in London und so, aber sehr geprägt hier. Ich fühle mich sehr vertraut. Ich finde es auch schön, dass man auf diese Situation meine Arbeiten knüpfen könnte, auch in Bezug auf dieses Hand, also die Berührung mit der Hand, eine gewisse Textualität,
ja,
eine gewisse Sinnlichkeit und all das finde ich irgendwie sehr anziehend und sehr nah für mich. Und ja, wie könnte ich sagen, ich glaube, dadurch entstanden auch das Modern, dass die Modernität ist jetzt wieder so ein Thema in der Luft. Nicht nur, dass in der Albertina, die Gothic Modern, auch Leopold Museum sieht man diese Zeit, jene Zeit, wo sehr stark japanischer Einfluss wirklich zu sehen ist. Das freut mich irgendwie, weil Japan in jener Zeit eigentlich auch umgekehrt, also alles aus dem Westen kam, sehr stark absorbiert und angenommen und stark danach angeeignet hat. Und das in einem interessanten Austausch.
Das heißt, du wirst garantiert noch in die Sezession gehen oder dir vielleicht Jugendstilbauten anschauen, eben die du in Wien vielleicht noch nicht kennst?
Nein, das möchte ich unbedingt sehen. Sezession kenne ich schon, aber die andere nicht. Es gibt da sicher eine Menge zu entdecken.
Leiko Ikimura, eine Künstlerin tatsächlich zwischen Ost und West oder eigentlich im Osten und im Westen. Ich danke sehr für das Gespräch und würde gerne zum Schluss nur noch drei kurze Fragen stellen, die nicht so ganz ernst gemeint sind, die man einfach nur ganz schnell und spontan beantwortet. Wien, Berlin oder Tokio?
Wien, Tokio.
Wenn du eine Zeitreise machen könntest, in welche Zeit würdest du gerne reisen?
Vor Mittelalter. Und Steinzeit.
Interessant. Die Albertina in drei Worten.
Mein Museum, großartig.
Sehr schön. Vielen Dank und danke nochmal für das Gespräch.
Danke.